Guten Morgen zusammen. Schön, dass ihr alle da seid. Heute ist das Thema die Ankündigung des Ecksteins Jesus. Der dritte Advent, unsere dritte, die dritte Adventspredigt. Ja, keine Ahnung. Ich bin etwas verwirrt. Macht nichts, das wird sich hoffentlich im Laufe der Predigt noch legen. Ich möchte gern zuerst mit euch einen Bibeltext vorlesen, der nicht der Predigttext ist, aber es ist ein sehr wertvoller Einstieg, deswegen habe ich ihn gewählt. Und nachdem es ein längerer Textabschnitt ist, möchte ich euch bitten, dazu aufzustehen. Und auch wenn ihr zu Hause gerade sitzt, könnt ihr auch mit aufstehen. Es geht nämlich um das Wort Gottes und es ist immer gut, für das Wort Gottes aufzustehen. Und zwar lesen wir Lukas 2, die Verse 25 bis 32. Und siehe, es war ein Mensch namens Simeon in Jerusalem. Und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war auf ihm. Und er hatte vom Heiligen Geist die Zusage empfangen, dass er den Tod nicht sehen werde, bevor er den Gesalbten des Herrn gesehen habe. Und er kam auf Antrieb des Geistes in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus hineinbrachten, um für ihn zu tun, was der Brauch des Gesetzes verlangte, da nahm er es auf seine Arme, lobte Gott und sprach: Nun, Herr, entlässt du deinen Knecht in Frieden nach deinem Wort, denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast, ein Licht zur Erleuchtung der Heiden und zur Verherrlichung deines Volkes Israel. Soweit, Dankeschön. Was für eine gewaltige Freude Simeon haben musste und auch für uns da ist. In Jesus ist das Licht der Welt, der Trost für Israel und für alle Völker, der Gesalbte des Herrn auf die Welt gekommen. Jesus ist die Rettung und er ist das ewige Leben für alle Menschen und er ist die Herrlichkeit Gottes auf Erden. Wie gewaltig ist diese Weihnachtsbotschaft und es ist wirklich ein großer und gewaltiger Grund, sich daran zu freuen. Jedes Jahr aufs Neue. Und deswegen beschenken wir uns ja zu Weihnachten, weil Gott uns mit Jesus beschenkt hat. Deswegen schmücken wir alles mit Lichtern, weil das Licht der Gottes in die Welt gekommen ist. Und deswegen dekorieren wir mit immergrünen Pflanzen, weil sie uns an die Hoffnung und an die Gewissheit der Ewigkeit erinnern, etwas, das nie vergeht. Und deswegen beginnen wir bereits 4 Wochen vor Weihnachten damit, uns mit Advent auf dieses Fest einzustellen und die Erwartung auf Jesus, diese Vorfreude in uns weckt auf das, was wir zu Weihnachten feiern. Jesus, unser Trost, der Gesalbte des Herrn, unser Heil, unser Licht, die Verherrlichung Gottes und die Verherrlichung von Gottes Volk. Wie gewaltig ist das Weihnachtsgeschehen? Und zu Weihnachten ist wirklich was Atemberaubendes passiert. Wie unfassbar herrlich ist das, was da geschah? Aber so herrlich das Weihnachtsfest ist, es gibt einen Aspekt, der selten bepredigt wird zu Weihnachten. Und was ich jetzt sage, das weiß nicht, wie viel Gewicht das hat. Ich bin noch hier relativ jung, ich habe noch nicht so viel Lebenserfahrung. Aber ich habe über einen bestimmten Aspekt zu Weihnachten, soweit ich mich erinnern kann, noch keine Predigt gehört bisher, weder zu Advent noch zur Weihnachtszeit. Und das ist nämlich das, was Simeon weiter sagt. Jetzt hat er Gott gelobt für das, was er gesehen hat. Und dann, nachdem die Eltern von Jesus sich verwundert haben über das, was Simeon gesagt hat, wendet Simeon sich an Maria und sagt zu ihr: Siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Auferstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Aber auch dir selbst wird ein Schwert durch die Seele dringen, damit aus vielen Herzen die Gedanken offenbar werden. Einmal davon abgesehen, dass Simeon der Maria hier prophezeit, dass sie den Tod von Jesus am Kreuz sehen wird, ist diese Prophetie auch sonst sehr bemerkenswert. Er sagt nicht nur zu Maria, auch dir selbst wird ein Schwert durch die Seele dringen, denn seine Hauptaussage in dieser Prophetie ist, siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Auferstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird, damit aus vielen Herzen die Gedanken offenbar werden. Wir hören bei der Weihnachtsgeschichte meistens beim Lob der Engel auf, die Gott priesen und sagten, Herrlichkeit ist bei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und unter den Menschen Gottes Wohlgefallen. Friede auf Erden und unter den Menschen Gottes Wohlgefallen. Das ist herrlich und es ist wahr. Und tatsächlich ist es so herrlich und so wunderschön, dass wir ohne weiteres ein ganzes Jahr lang nur über diesen Vers und über diesen Lobpreis predigen könnten und es würde nicht langweilig werden. Aber Simeon stellt hier zu diesem Wohlgefallen Gottes auf Erden, nämlich Jesus unter den Menschen fest, dass er gar nicht so sehr den Frieden bringt, zumindest nicht allen scheinbar. Gottes Wohlgefallen bringt Fall und Auferstehen. Und Gottes Wohlgefallen erfährt Widerspruch. Er hat sogar Widerspruch zu erwarten. Gottes Wohlgefallen legt nämlich die Gedanken der Herzen der Menschen bloß und offen dar. Auf einmal verliert die Weihnachtsgeschichte hier ein bisschen ihren wohligen Klang und erhält so einen leicht bedrohlichen Touch. Wie passt das zusammen? Wieso ist die Prophetie von Simeon so ganz anders als sein Lobpreis Gott gegenüber? Er lobt so freudig und sagt Maria aber sowas. Wieso ist die Prophetie so anders als das, was die Engel jubeln, als sie als große Heeresmacht über den Hirten stehen? Und wieso entspricht das auch scheinbar so gar nicht dem, dass die Weisen aus dem Morgenland reisen, nur um dieses Kind anzubeten? Bernhard hat letzte Woche schon gesagt, dass wir auch heute wieder eine Prophetie aus Jesaja betrachten werden. Und zwar wieder eine Prophetie auf Jesus hin. Und das ist dann auch das Thema heute. Und ich möchte diese Fragen, wieso diese Prophetie da mitten in dieser Weihnachtsgeschichte steckt, mit den Prophetien aus Jesaja beantworten. Es ist nicht nur eine Bibelstelle aus Jesaja, es sind genauer gesagt die Kombination aus drei Prophetien, Jesaja 28, Vers 16 und Jesaja 8, Vers 14 und Psalm 118, Vers 22. Und da denkt sich vielleicht jemand oder vielleicht viele oder vielleicht alle, ja, darf man das denn? Darf man verschiedene Bibelzitate so zusammenhängen und daraus eine Prophetie ziehen? Das ist eine berechtigte Frage. Vor allem, wenn man sie, so wie ich hier, scheinbar kreuz und quer von vorne und hinten und überall herholt und dann zusammenführt. Aber es gibt in der Schrift erstens sehr viele Bezüge, die immer wieder zusammenpassen und auch zeigen, dass da durchaus ein großes Ganzes dahinter stehen. Und zweitens gibt es einen Apostel, der im Neuen Testament alle diese drei Verse in einem Aufwasch zitiert hat. Das heißt, ich bin da fein raus. Ich werde aber diesen Apostel erst zum Schluss anführen. Einige von euch wissen vielleicht schon, wen ich meine, vielleicht auch einige zu Hause können auch die Zitate anführen. Für die anderen, ihr müsst dann noch bis zum Ende warten. Aber genug der einleitenden Worte, wir fangen gleich an mit der Predigt, aber vorher möchte ich gern noch beten. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir auch heute wieder zusammenkommen können, um aus deinem Wort zu hören, um Advent zu feiern, um daran zu denken und uns zu erinnern, dass du deinen Sohn auf die Erde geschickt hast. Herr Jesus, danke, dass du gekommen bist und Kind wurdest, Baby wurdest, Mensch wurdest für uns, damit du schlussendlich leiden und sterben solltest für unsere Schuld. Herr, ich bitte dich, willst du diese Predigt in deine Hand nehmen und uns leiten, willst du die Herzen öffnen und mir auch deine Worte in den Mund legen. Nimm weg, was nicht von dir ist, und lass alles, was von dir ist, nachwirken. Gepriesen sei dein Wort, gepriesen sei dein Name. Amen. Letzte Woche haben wir von Bernhard eine kurze und hilfreiche Erklärung über Israel zu Zeiten des Alten Testaments erhalten und wie es in das Nordreich und in das Südreich aufgespalten wurde, wie das dazu gekommen ist. Und das Nordreich wurde so auch Ephraim oder Israel oder Samaria genannt und das Südreich wurde auch Juda oder Jerusalem oder Zion genannt, je nachdem. Also wenn man die Propheten liest und dann eine dieser sechs Namen hört, dann weiß man, woran man ist. Das Nordreich war mit seinen Königen von Anfang an sehr gottlos, durchweg. Und daher kommt es auch recht bald zu einem doppelten Gerichtsurteil Gottes, nämlich dass zweimal aus dem Norden die Perser und die Syrer herkommen und sie deportieren. Das Südreich war eher gemischt. Dort gab es sehr gottesfürchtige und sehr treue Könige, aber auch wieder sehr gottlose Könige. Und zum Schluss war auch da sämtliche Hoffnung scheinbar verloren. Und daher führt Jesaja in Jesaja 28 zu Beginn das sündhafte Verhalten des Nordreiches Israel, also Ephraims, an. Und er zeigt auch, welches Gericht über das Nordreich hinwegkommen sollte, um sich dann an das Südreich zu wenden. Gott bestrafte das Nordreich Israel, indem es das Nordreich in die Hände von Assyrien gab. Das war damals die größte Weltmacht, die herrschte und existierte, und Gott nahm diese Weltmacht als Gerichtswerkzeug. Und Jesaja beschreibt die Assyrer als eine mächtige Wasserflut, die auch über Israel hereinrollen. Und wie der Name Nordreich und Südreich Israels vermuten lassen, waren die recht nah beieinander. Also die hatten eine Grenze. Und als Assyrien über das Nordreich hinwegkam, wirklich als Strafgericht Gottes, da kann man sich gut vorstellen, dass das Südreich nervös wurde. Dass die im Süden waren, dachten, okay, muss ich aufpassen, das wird jetzt gruselig. Und ich habe dann überlegt, wie können wir das anschaulich machen. Und ich habe mir gedacht, stellt euch vor, Russland fällt in Deutschland ein und erobert Deutschland. Und das ist jetzt wirklich nur ein hypothetisches Beispiel, um die Geografie ein bisschen zu erklären. So prophetisch, staatlich kann ich mich nicht äußern, will ich auch gar nicht. Aber nur mal angenommen, Deutschland wird von den Russen überrollt und überrannt. Dann würde Österreich ja sich vernünftigerweise Gedanken machen, oha, sind wir die Nächsten, was sollen wir tun? Und die österreichische Regierung würde dann alle diplomatischen Register ziehen, um sich irgendwie abzusichern gegen diesen übermächtigen Feind. Und das Gleiche tat auch Israel, also das Südreich Israel. Menschlich gesehen sehr vernünftig. Aus dem Norden droht diese gewaltige Macht der Assyrer hereinzurollen. Was tun wir? Wir ziehen alle diplomatischen Register. Und sie gingen ein Bündnis mit ihrem südlichen Nachbarn, mit Ägypten, ein. Ägypten war zu der Zeit der zweite große Global Player. Es war also ein sehr gut, menschlich gesehen, gutes Unterfangen, eine gute Entscheidung, mit Ägypten einen Bund einzugehen. Sehr vernünftig. Alles in allem also ein guter Schachzug. Wir haben Ägypten, Assyrien kann kommen. Aber Gott ist der anderer Meinung. Denn mit der Warnung des Nordreichs im Hinterkopf schreibt Jesaja nun: Darum, weil Assyrien über das Nordreich hergerollt ist, darum hört das Wort des Herrn, ihr Spötter, die über dieses Volk herrscht, das in Jerusalem ist. Weil ihr sprecht, wir haben einen Bund mit dem Tod geschlossen und einen Vertrag mit dem Totenreich gemacht. Wenn die überschwemmende Flut daherkommt, wird sie nicht zu uns gelangen, denn wir haben Lüge zu unserer Zuflucht gemacht und Betrug und in Betrug uns geborgen. Gott macht hier überhaupt keinen Hehl daraus, dass er den diplomatischen Schachzug von Juda nicht sehr clever findet. Für ihn ist diese Absicherung nichts anderes als ein Bund mit dem Tod, ein Vertrag mit dem Totenreich. Und er setzt da ironisch noch eins obendrauf. Der Glaube, dass eine Lüge Zuflucht vor, beziehungsweise Betrug Schutz gegen die überschwemmende Flut der Assyrer geben könnte, ist lächerlich. Geht nicht. Es gibt keinen menschlichen Schutz gegen das Gericht Gottes. Wenn Gott ein Gericht beschlossen hat, dann könnten nicht einmal alle Armeen der Welt etwas gegen ihn ausrichten. Und da stellt sich die Frage, sollte man sich auf Menschen verlassen? Ist diese vernünftige und kluge Entscheidung des Südreichs wirklich vernünftig? Nein. Was nicht von Gott ist, ist nicht besser als ein Bund mit dem Tod oder ein Vertrag mit dem Totenreich. Aber Gott bietet einen Ausweg. Und da kommt jetzt diese Prophetie ins Spiel, denn er sagt im nächsten Vers durch Jesaja: Darum, so spricht Gott der Herr, siehe, ich lege in Zion einen Stein, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, der aufs Festeste gegründet ist. Wer glaubt, der flieht nicht. Wenn Wasserfluten über eine Ebene hinwegspülen, dann gibt es wenig Möglichkeit, sich davor zu schützen. Wenn wirklich eine große Flut kommt, dann reißt die Häuser mit, die Bäume werden gefällt und entwurzelt, Steine werden unterspült, Hügel werden abgetragen, eine große Wasserflut macht alles zunichte. Es gibt nichts, wo man sich sicher wähnen könnte. Aber wenn dort in diesem Tal ein großer Felsen, der tief verankert ist, steht, dann wird man dort ganz sicher Halt und Schutz finden. Und Gott verspricht hier, mitten in dieser Androhung des Gerichts, verspricht er Juda diesen Felsen. Er sagt, es wird einen Stein geben, einen bewährten Stein. Bewährt, weil er bereits Stürme und Wasserfluten hat kommen und gehen sehen. Einen kostbaren Eckstein verspricht Gott. Kostbar, weil er von Gott selbst eingesetzt ist. Und Eckstein, weil sich auf ihm Recht und Gerechtigkeit gründen werden. Ein Eckstein, der aufs Festeste gegründet ist, von Gott selbst eingesetzt. Keine Flut kann ihn überwältigen oder wegreißen. Nur bei diesem Eckstein findet man wirklich Schutz und Sicherheit. Kein menschlicher Bund kann das, was Jesus allein kann. Wer sich auf die eigenen Bündnisse verlässt, der muss fliehen, wenn die Flut der Assyrer daherrollt, denn sie halten nicht stand, die eigenen Bündnisse. Doch wer sich auf diesen Stein, wer sich auf Gott verlässt, der muss nicht fliehen. Wer glaubt, der flieht nicht, sondern er bleibt. Und dieser Stein ist Jesus. Ich glaube, da nehme ich jetzt nicht zu viel vorweg, wenn ich das jetzt schon sage. Die Prophetie ist vielen bekannt. Jesus ist der bewährte Eckstein. Er ist der Stein, der aufs Festeste gegründet ist. Aber jetzt stellt sich vielleicht einem oder anderen die Frage, wieso Gott diese Prophetie in diesem Rahmen stellt. Welchen Wert hat das jetzt für Juda? Bis Jesus tatsächlich auf die Erde kommen sollte, das wissen wir jetzt, weil wir die ganze Bibel haben und 2000 Jahre nach Jesus leben, bis Jesus kommen würde, würde es da in Juda noch fast 700 Jahre dauern. Ist Jesus als Eckstein dann wirklich eine Hoffnung für Juda mit dem drohenden Angriff der Assyrer? Nein, nicht in dieser Situation, denn das Gericht über Juda war beschlossene Sache. Nur ein paar Verse später spricht Gott, und euer Bund mit dem Tod wird außer Kraft gesetzt. Euer Vertrag mit dem Totenreich hat keinen Bestand. Wenn die überschwemmende Flut daherfährt, so werdet ihr von ihr zermalmt werden. Nicht falls, sondern wenn. So oft sie daherfährt, wird sie euch erfassen. Ja, sie wird jeden Morgen daherkommen, bei Tag und bei Nacht. Und es wird schon lauter Schrecken sein, die Botschaft zu hören. Was für eine düstere Aussicht, was für ein trauriges Wort. Und die Prophetie des Ecksteines Jesus mittendrin scheint irgendwie sinnlos zu sein, fast ein Hohn von Gott in diesem Rahmen. Wieso spricht Gott diese Prophetie auf Jesus hin durch Jesaja, genau dann, wenn doch das Gericht eigentlich schon fest beschlossen ist? Weil Gott trotz seines Gerichts und trotz der Notwendigkeit des Gerichts niemals aufhört, sein Volk zu lieben. Gerade in dieser Prophetie zeigt sich die Liebe Gottes ganz stark. Aber ist das nicht paradox? Ist das nicht ein Widerspruch? Wer kann da von Liebe sprechen? Hätte Gott sein Volk nicht gleich erlösen können, nicht gleich vor dem Gericht bewahren können, wenn er es wirklich liebt? Welcher Vater geht so mit seinem Kind um? Und dazu möchte ich auch nochmal auf die letzte Predigt von Bernhard verweisen. Gott hat sehr oft gerettet und ist sehr oft nachgegangen, obwohl die Könige nichts davon wissen wollten. Und um die Frage noch ein bisschen anders zu beantworten, möchte ich mit euch gern zum zweiten Punkt oder zum zweiten Teil unserer Prophetienkombination übergehen, nämlich zum Stein des Anstoßes. In Jesaja Kapitel 8, da sagt Gott durch Jesaja: Den Herrn, der Herrscharen, den sollt ihr heiligen. Er sei eure Furcht und euer Schrecken. So wird er euch zum Heiligtum werden. Aber zum Stein des Anstoßes und zum Fels des Strauchelns für die beiden Häuser Israel, zum Fallstrick und zur Schlinge für die Bewohner von Jerusalem, sodass viele unter ihnen straucheln und fallen und zerbrochen, verstrickt und gefangen werden. Gott spricht hier in diesen Worten eine sehr wichtige Wahrheit aus. Eine Wahrheit und eine Tatsache, die universell ist und die sich in Ewigkeit nicht ändern wird. Gott hatte Israel ganz zu Beginn ihres Daseins bereits versprochen, alle Zeit bei ihnen zu sein, wenn sie seine Wege bewahren und behalten. Er hat ihnen aber auch von Beginn an schon gesagt, dass er sie strafen würde müssen, wenn sie sich nicht daran halten. Und hier bestätigt er diese Tatsache nochmals, indem er sagt, dass er zu Israels Heiligtum wird, wenn Israel sich an ihm festhält und ihn heiligt, ihn als den Gott auf dem Thron anbetet. Doch er wird auf der anderen Seite zum Stein des Anstoßes, wenn sie ihm nicht nachfolgen. Und das Traurige nun an dieser Stelle, vielleicht habt ihr es gemerkt beim Lesen, ist, dass Gott bereits feststellt, dass er ein Stein des Anstoßes für beide Häuser Israel werden wird. Sowohl für das Nordreich als auch für das Südreich. Denn Gott weiß bereits im Vornherein, dass beide Teile von Israel sich von ihm abwenden werden. Zuerst das Nordreich und dann das Südreich. Gott wusste bereits im Vornherein, dass Israel ihm nicht treu bleiben würde. Denn wir Menschen sind von Natur so beschaffen, dass wir uns gegen Gott selbst stellen und uns von ihm abwenden möchten. Wir wollen von unserer menschlichen Natur aus gesehen nicht zu Gott. In unserem Innersten sind wir als Menschen alle Feinde Gottes. Egal, was wir nach außen hin behaupten. Und ich rede jetzt von der Natur des Menschen, ich spreche nicht vom wiedergeborenen Christen. In unserem Herzen streben wir als Menschen immer wieder gegen Gott. Ja, wir wissen wohl, dass wir einen Gott brauchen. Ich bin davon überzeugt, dass jeder Mensch, egal wie sehr er sich dagegen wehrt, im Herzen weiß, dass er Gott braucht. Aber wir wollen den einen, den wahren Gott nicht. Denn wenn wir diesen anschauen, dann sehen wir unsere eigene Schlechtigkeit und unsere eigene Unvollkommenheit. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich mag es nicht sehr gerne, wenn ich etwas falsch gemacht habe. Und ich mag es noch viel weniger gerne, wenn mir irgendjemand sagt, dass ich etwas falsch gemacht habe. Und wenn jemand mir etwas sagt, dann habe ich in meinem Herzen meistens sofort eine Ausrede parat. Oder ich drehe das irgendwie so um, dass ich dann doch nichts falsch gemacht habe. Es ist bereits gewissermaßen erniedrigend und ein bisschen verletzend, wenn man auf einen Fehler hingewiesen wird. Aber noch viel erniedrigender und schmerzhafter ist es, wenn jemand uns aufzeigt, wie schlecht wir sind oder wie schlecht wir gewesen sind. Ich kann mehr oder weniger gut damit leben, wenn man mich auf einen Fehler hinweist, der soweit neutral beurteilt und bewertet wird. Wenn ich auf der Arbeit zum Beispiel etwas falsch dokumentiert habe oder vergessen habe, etwas zu dokumentieren und ich werde dann darüber zurechtgewiesen und das sagt man mir, dann ja, okay, tut ein bisschen weh, aber passt, ist nichts Schlimmes, kann ich mitleben. Wenn ich jedoch auf der Arbeit etwas getan habe, das sich im Nachhinein nicht nur als falsch, sondern als schlecht herausstellt, dann habe ich ein deutlich größeres Problem, ich persönlich. Wenn mein Fehler jemand anderen schädigt oder eigentlich sogar bösartig ist, egal ob mir das bewusst war oder nicht, dann ist das schlimm. Und wenn ich darauf dann zurechtgewiesen werde, dann ist das wirklich demütigend und erniedrigend. Ich möchte nicht hören, dass ich was Böses, was Schlechtes getan habe. Niemand von uns möchte darauf hingewiesen werden, dass er etwas falsch getan hat. Und erst recht niemand möchte davon überführt werden, dass er böse war, dass er etwas Schlechtes getan hat. Aber gegenüber Gott, gegenüber dem Heiligen stehen wir alle so da. Und zwar in einem viel größeren Stil. Gottes Heiligkeit, Reinheit und Herrlichkeit zeigen uns auf, dass wir nicht einfach nur ständig Fehler machen, sondern dass unser Handeln durch und durch böse ist im Vergleich zu Gott. Und das ertragen wir nicht. Wir halten es nicht aus, dass jemand uns zeigt, wie schlecht wir sind. Und deswegen meiden wir Gott. Deswegen verachten wir ihn. Denn er hält uns den Spiegel unserer Verdorbenheit vor. Was ich auch nicht mag, ist eingestehen zu müssen, dass ich Hilfe brauche. Das ist wohl unterschiedlich bei den meisten. Die einen nehmen gerne Hilfe in Anspruch, die anderen nehmen überhaupt gerne keine Hilfe in Anspruch. Aber ich denke, wir sind uns darin einig, dass jeder oder dass keiner Hilfe bei den Dingen möchte, die er sehr gut kann, die ihn als Person ausmachen und definieren. Zum Beispiel, wenn ich einen Maurer beauftrage, mir eine Mauer zu bauen, und ich stelle mich dann als Physiotherapeut nebendran hin und sage ihm, er braucht unbedingt meine Hilfe, damit er die Mauer schön und gut bauen kann, ja, dann beleidige ich ihn. Er braucht meine Hilfe nicht, um seine Arbeit gut zu machen. Mal angenommen, Anne, meine Frau, würde mich in der Früh fragen, ob sie mir helfen soll, mein T-Shirt anzuziehen. Das will ich nicht. Ich kann das selber. Gut, ich muss dazu sagen, meine Frau hat mich schon gefragt, ob sie mir mein T-Shirt anziehen soll und ich habe dankend Ja gesagt. Das war, als ich meine Schulter ausgekugelt habe. Aber jetzt bin ich gesund, geht gut, ich brauche keine Hilfe und ich will keine Hilfe. Wenn wir zu Gott kommen, dann zeigt uns seine Allmacht und seine Souveränität, dass wir in allem hilfsbedürftig und abhängig sind. Und auch das mögen wir nicht. Einzugestehen, dass sogar unsere Fähigkeit zu atmen in seiner Hand liegt und von ihm abhängig ist. Und dass das Schlagen unseres Herzens allein durch die Kraft seines Wortes erhalten wird. Das stößt uns sauer auf. Das wollen wir nicht. Wir sind so stolz auf uns selbst, dass wir unsere Unvollkommenheit nicht ertragen. Und deswegen lehnen wir uns als Menschen gegen Gott auf. Wie ein kleines Kind, das seinem Vater einmal zeigen möchte, wo der Hammer hängt. Die Menschen wollen nicht zu Gott, denn Gott überführt sie von ihrer Schlechtigkeit und ihrer Unvollkommenheit. Er ist ein Stein des Anstoßes. Er ist ein Fels, den wir in unserer Wut am liebsten wegtreten würden. Doch wir brechen nur unseren Fuß daran und stolpern darüber. Das war damals bei Juda so. Sie verließen sich lieber auf Ägypten als auf Gott. Und deshalb konnte die Prophetie des festen Ecksteines für Juda nicht greifen. Sie hatten Gott schon abgelehnt. Und dass Gott für die Menschen ein Anstoß ist, das ist auch heute bei uns so. Das hat sich auch nicht verändert. Und es war auch so, als Jesus auf die Welt kam. Gott wusste von Anfang an, dass wir Menschen ihn immer und immer und immer wieder verwerfen und ablehnen. Er wusste, dass wir lieber die Folgen unserer Feindschaft und sein Gericht tragen würden, als ihn anzubeten. Ja, Gott wusste sogar, dass wir Menschen ihn dafür sogar noch mehr hassen und verachten und ihm die Schuld zuweisen würden. Er wusste, dass es unmöglich ist, zu ihm zu kommen, weil wir von uns selbst so viel mehr halten als von ihm. Und deswegen ist die Prophetie in Jesaja 28 so ein gewaltiger Beweis seiner Liebe. Weil er in all diesem Wissen um unsere Natur und unseres Wesens, in all dieser Ablehnung und Sünde hinein verspricht, dass er, Gott, der Allmächtige, der Heilige, einen Stein, einen kostbaren Eckstein legt. Ein Eckstein, der allen, die an ihn glauben, Rettung verschafft. Trotz unserer Sünde, trotz unserer Ablehnung, trotz unserer Verdorbenheit. Ein Stein, der für uns alle ein Ausweg aus der Misere sein soll. Aber als dieser Stein dann schlussendlich gelegt wurde, da hatte sich am Wesen der Menschen nichts verändert. Natürlich, wie sollten wir uns auch aus uns selbst verändern? Und hier kommt jetzt die dritte Prophetie zum Tragen. Im Psalm 118, Vers 22 heißt es nämlich, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Jesus war der von Gott gelegte Eckstein. Und er wurde zuvor von den Bauleuten verworfen. Denn Jesus ist ja Gott selbst, er ist Gott, der Sohn. Und auch für ihn gilt, da er ja Gott ist, dass er als gelegter Eckstein ein Stein des Anstoßes wird für die Menschen, die ihn nicht haben wollen. Als er also kam, kam er als der von Gott vorhergesagte Retter und Erlöser. Doch das Volk in Juda hatte nichts gelernt bis dahin. Sie waren inzwischen einmal nach Assyrien verschleppt und wieder zurückgekommen und hatten einiges erlebt, hatten jetzt auch Besatzung von Rom. Damals wollte das Volk lieber einen Bund mit Ägypten schließen, als sich im Vertrauen auf Gott zu stützen. Sie hatten damals lieber auf ihre eigene Intelligenz und ihr eigenes Entscheidungsvermögen und ihre eigene Vernunft vertraut, als auf Gott. Und jetzt, als Jesus in die Welt kam, hatte sich daran gar nichts geändert. Jesus kam und lebte auf der Erde. Er trat als Retter und als Erlöser Israels auf. Und er machte auch klar deutlich, dass er der Sohn Gottes ist. Und er verbarg auch gar nicht, dass er Gott selbst ist. Doch anstatt ihn anzunehmen, lehnten die Juden ihn ab. Sie wollten ihn nicht als Erlöser. Sie wollten ihn nicht als Retter annehmen. Sie wollten sich weiterhin lieber auf sich selbst verlassen. Und Jesus hält es der geistlichen Elite vor, die ihn hätte erkennen und annehmen sollen. Wenn ihn jemand erkennen hätte sollen, dann doch die Priester und die, die die Schriften gut kannten. Und er hält ihnen deswegen auch in Matthäus 21, ab Vers 33, ein Gleichnis vor, ein Gleichnis von einem Weinberg. Der Hausherr, der diesen Weinberg angelegt hat, der verpachtete ihn an ein paar Weingärtner, die sollten ihn bewirtschaften und pflegen, während er im Ausland war. Und nach einer gewissen Zeit schickte der Hausherr in regelmäßigen oder unregelmäßigen Abständen Knechte, die den Ertrag einsammeln sollten. Die Pächter nun, diese Weingärtner, die wollten nichts abgeben. Die haben diese Knechte einen nach den anderen getötet. Zuletzt nun sandte er seinen Sohn zu ihnen und sprach: Sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Als aber die Weingärtner den Sohn sahen, sprachen sie untereinander: Das ist der Erbe. Kommt, lasst uns ihn töten und sein Erbgut in Besitz nehmen. Und daraufhin töteten sie den Sohn. Jesus spricht hier vom Weingarten Israel. Der Weingärtner, der Besitzer ist natürlich Gott. Und die Weingärtner sind die Obersten und die geistlichen Führer des Volkes, die Knechte Gottes, nämlich die Propheten, immer und immer wieder getötet haben. Denn sie wollten ja nichts von Gott wissen. Und zum Schluss, als Jesus selbst kam, töteten sie auch ihn. Und Jesus schließt dieses Gleichnis mit folgenden Worten ab, in Matthäus 21, Vers 42. Habt ihr noch nie in den Schriften gelesen, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen. Und es ist wunderbar in unseren Augen. Ja, Jesus, der von Gott eingesetzte Eckstein, wurde von den Bauleuten verworfen, von denen, die eigentlich das Volk Gottes zu einem heiligen Volk auferbauen und zu Jesus hin hätten führen sollen. Die haben diesen Eckstein verworfen. Doch das Gewaltige daran ist nun, dass Gott diesen Baustein, den die Bauleute verworfen haben, diesen Stein zum Eckstein gemacht hat, und zwar zum Eckstein seines Tempels, seiner Gemeinde. Und dazu möchte ich nochmals zurückschauen auf die Prophetie in Jesaja 28, denn dort wird der Eckstein beschrieben als ein bewährter, als ein kostbarer Eckstein, ein Eckstein, der aufs Festeste gegründet ist. Und all das findet sich einzig und allein in Jesus. Denn er ertrug die Fluten des Gerichtes Gottes zur Gänze. Über Juda brachen damals die Fluten des Gerichts in Form von Assyrien herein. Über jeden, der nicht an Gott glaubt, der ihn ablehnt, brechen die Fluten des Gerichts herein. Überwältigende Wasserstürme, die alles wegspülen, was sich ihnen in den Weg stellt. Gottes Gericht wird in der Bibel immer wieder mit Fluten und mit Wassern verglichen. Und so wie die Wassermassen der Sintflut damals die Erde vollständig bedeckten und keine Rettung ermöglichten, wird auch Gottes Gericht über Sünde und Schuld jeden einzelnen Mensch unausweichlich und ohne Rettung vollkommen hinwegfluten. Aber Jesus, der Eckstein Gottes, er trug dieses Gericht, er setzte sich den Fluten aus, obwohl er ohne Sünde war. Jesus nahm das Gericht auf sich und er bezahlte unsere Schuld. Das, was wir hätten tragen sollen, hat er getragen. Und im prophetischen Psalm 69 heißt es über Jesus: Hilf mir, o Gott, denn die Wasser gehen mir bis an die Seele. Ich bin versunken in tiefem Schlamm und ich habe keinen Stand. Ich bin in tiefes Wasser geraten und die Flut überströmt mich. Jesus selbst wurde für uns zur Sünde, denn so steht geschrieben, dass der von keiner Sünde wurde, zur Sünde gemacht wurde. Und es heißt in Micha, dass Gott unsere Sünden nimmt und in die Tiefe des Meeres wirft. Jesus ist in die Tiefen der Fluten seines Gerichts geworfen worden, damit wir nicht mehr in die Fluten müssen, damit wir dieses Gericht nicht mehr ertragen müssen, denn wir würden es nicht ertragen. Aber er ist der Fels, der aufs Festeste gegründet ist. Er hat sich bewährt, indem er in allem ohne Sünde war und gehorsam bis in den Tod. Er ist kostbar, weil er Gott ist und weil er uns mit seinem kostbaren Blut freigekauft hat. Er hat jeden Teil unserer Schuld bezahlt. Und er ist aufs Festeste gegründet, weil er die Fluten des Gerichts getragen und ertragen hat und nicht daran zerbrochen ist, sondern auferstanden ist aus den Toten und auch heute noch lebt. Er ist der Einzige, der das Gericht Gottes tragen konnte. Und er ist damit der Einzige, der unser sicheres Fundament ist. Das ist Gott. Das ist Jesus. Das ist unser Retter. Das ist unser Eckstein. Und jetzt möchte ich diesen Apostel zitieren, den ich ganz am Anfang angeführt habe. Denn Petrus schreibt im 1. Petrus 2, Vers 6 bis 8. Darum steht auch in der Schrift, siehe, ich lege in Zion einen Auserwählten, einen kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, soll nicht zu Schanden werden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für sie aber, die sich weigern zu glauben, gilt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, gerade der ist zum Eckstein geworden. Ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Weil sie sich weigern, dem Wort zu glauben, nehmen sie Anstoß, wozu sie auch bestimmt sind. Jesus ist zum Eckstein geworden für die ganze Gemeinde. Und jeder, der an ihn glaubt, wird ewiges Leben haben. Für uns, die wir glauben, ist Jesus der kostbare Eckstein. Und wie kostbar ist er? Aber für alle, die nicht glauben, ist Jesus ein Stein des Anstoßes, ein Fels des Ärgernisses. Und darin liegt jetzt auch das Geheimnis dieser Prophetie von Simeon. Simeon sagte zu Maria über Jesus, siehe, dieser ist Gesetz zum Fall und zum Auferstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird, damit aus vielen Herzen die Gedanken geoffenbart werden. Ja, zur Auferstehung ist er für alle, die an ihn glauben, die sein Opfer angenommen und ihre Schuld bekannt haben. Ein Eckstein und ein sicheres Fundament, ein rettender Fels für die Ewigkeit. Doch das Kindlein, dieses kleine Kindlein, das Maria zur Welt brachte und das jetzt in den alten Händen von Simeon lag, war auch der Stein des Anstoßes für alle, die nicht glauben wollen. Denn wer auf Jesus schaut, wer ernsthaft auf ihn schaut, dem werden die Gedanken des Herzens nackt und offengelegt. Vor Gott kann sich nicht einmal der verborgenste Gedanke verstecken. Wer zu Jesus kommt, dem wird seine eigene Verlorenheit, Verdorbenheit, Bosheit und Unvollkommenheit vorgehalten. Und das tut weh. Aber es ist ein Schmerz, der zur Rettung führt und zu ewigem Leben, zu ewiger Gnade bei Gott. Denn Jesus ist nicht in die Welt gekommen, um uns unsere Schuld vorzuhalten. Er ist in die Welt gekommen, um unsere Schuld mit seinem eigenen Blut zu bezahlen. Er ist gekommen, um zu retten, was verloren ist, und um freizukaufen, was gefangen ist. Doch um Rettung anzunehmen, muss man erst einmal erkennen, dass man verloren ist. Und um Befreiung anzunehmen, muss man erst einmal erkennen, dass man gefangen ist. Und das wollen die wenigsten. Sie sehen auf Jesus und sie ahnen ihre Schuld und sie wollen nicht mehr wissen, denn sich Gott zu nahen heißt, seine Unzulänglichkeit auf jeder Ebene seines eigenen Daseins zu erkennen. Und das ist für unseren Stolz sehr schmerzhaft. Sehr schmerzhaft. Doch für unsere geschundene Seele bedeutet das Frieden und Ruhe. Die meisten Menschen wollen Jesus nicht vertrauen, aber es gibt keinen anderen Weg zur Rettung. Jesus ist unser Eckstein. Aber Jesus ist auch ein Stein des Anstoßes. Er ist beides zugleich. Und er ist für den einen dies, für die anderen das. Er kann nicht keines sein. Entweder ist er ein Stein des Anstoßes oder der Eckstein der Rettung. Und gerade jetzt in der Advent- und Weihnachtszeit wird viel über weihnachtliche Werte wie Familie, Frieden, Hoffnung und alles mögliche andere gesprochen. Und wenn dann die Weihnachtsgeschichte kommt, wenn sie erwähnt wird und auf das liebe Jesuskind in der Krippe hingewiesen wird, ja, dann ist dieses Jesuskind für alle alles, was gerade gebraucht wird. Er ist Hoffnungsspender, Licht für die Welt, Friedenbringer, Gottesgeschenk, Rettungsanker. Und ja, all das ist er. Er ist es. Aber er ist auch Gott und er ist der Offenbarer der Herzen. Er ist heilig und ohne Sünde. Und damit ist er nicht jedem alles, sondern den einen ein Eckstein zum ewigen Leben und den anderen ein Stein des Anstoßes, ein Stolperstein zum Gericht. Zu den Priestern und Pharisäern sagte Jesus am Ende seines Gleichnisses, indem er sich selbst als der von Gott gelegte Eckstein bestätigte, und wer auf diesen Stein fällt, der wird zerschmettert werden, auf wen er aber fällt, den wird er zermalmen. Jesus ist ein Stein des Anstoßes. Wer sich an ihn stößt und in seiner Sünde bleibt, für den bleibt nur das Gericht Gottes übrig. Wer nicht an ihn glaubt, der wird so wie Judah damals von der Flut des Gerichts überwältigt werden. Aber wer an ihn glaubt, so sagt es Petrus, der wird nicht zu Schanden werden. Das heißt, wer an ihn glaubt, für den ist Jesus das Licht und die Rettung und das Geschenk Gottes für die Ewigkeit. Er allein ist unser Retter. Er allein ist unser Eckstein. Und auf ihm werden wir als heiliger Tempel aufgebaut. Was für eine herrliche Gnade, dass Jesus für uns auf die Welt kam. Entschuldigung. Ja, wir können wirklich mit den Engeln jubeln. Herrlichkeit ist bei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und unter den Menschen Gottes Wohlgefallen. Advent ist das Warten auf die Geburt von Jesus als Retter. Ein Warten auf das Einsetzen des Ecksteines Jesus. Willst auch du ihn als deinen Eckstein bekennen? Oder willst du so, wie zuerst Judah und dann die Priester und Schriftgelehrten in Israel, auf dich selbst vertrauen, dich auf deine eigenen Leistungen verlassen? Komm doch heute zu Jesus. Kehr um zu ihm, bekenne deine Schuld. Er ist der wahre Eckstein, die Rettung für alle, die auf ihn vertrauen. Amen.